SHK Show. Der Podcast für das SHK Handwerk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der SHK Show. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und wir nehmen heute in einer ganz neuen Konstellation auf. Mir zugeschaltet sind meine Kollegen Max Döller, Chefredakteur der SI, und Frank Muck, Redaktionsleiter der Deutschen Handwerkszeitung. Hallo Max und hallo Frank.
Hallo, grüß dich Max.
Hallo in die Runde.
Ja, und unser Gast, der ist noch relativ frisch in der SHK-Branche, so formuliere ich das jetzt mal. Er ist seit Anfang September neuer Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima. Wir sagen herzlich willkommen Daniel Fürst. Hallo.
Servus zusammen.
Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, bevor wir über die wichtigen Themen im SHK-Handwerk sprechen, du bist neu in der Branche, stell dich doch gern einmal unseren Hörern und Hörerinnen vor. Was muss man über dich wissen?
Wo fangen wir an? Also, Mamas Private, ich bin jetzt kurz vor den 50, verheiratet, zwei Kinder, lebe in München. Familie ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut, ein ganz wertvolles Gut. Bevor ich Hauptgeschäftsführer des ZVSHK wurde, war ich 7,75 Jahre im Bundestag. Davor war ich selbstständiger, also Unternehmer in der Kommunikationsbranche. Und davor war ich im Möbelhandel und davor war ich im Kindergarten. Das ist in short, bin ich das. Ich bin Bayer qua Geburt und Lebensmittelpunkt, arbeite aber jetzt für den ZV in Berlin und in St. Augustin bei Bonn.
Hast aber in deiner Vergangenheit schon einiges erlebt. Wenn ich so denke, von Kindergarten über Möbel bis hin jetzt zur Verbandsarbeit, wird nicht langweilig.
Ja, das ist richtig. Also ich komme wirklich hardcore vom Dorf, 900 Einwohner, und bin dann nach dem Abitur erstmal nach Hamburg, um da eine Lehre zu machen im Möbeleinzelhandel, und dann bin ich wieder, dann bin ich studieren gegangen. Also es macht mir schon Spaß, wenn sich Sachen ändern, wenn es Abwechslung gibt, wenn man neue Herausforderungen hat.
Neue Herausforderung, gutes Stichwort. Du bist seit dem 8. September Hauptgeschäftsführer beim ZVSHK. Wir nehmen heute auf am 8. Oktober, das zur Einordnung. Genau ein Monat ist also rum. Wie war der erste Monat für dich?
Ja, war gut. Also ich bin noch nicht weggerannt. es ist spannend. Es ist, also mit den Themen bin ich durch meine Arbeit im Bundestag am Rande vertraut. Aber es ist tatsächlich durchaus interessant zu erleben, wie ausdifferenziert die Branche ist, wie vielschichtig die Branche ist, wie viel Ebenen es gibt, wie viele Themen es gibt und tatsächlich auch, wie viel Themen und Aufgaben der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima bearbeitet. Also es war ein sehr spannender erster Monat. Ganz viel Input, ne? Kopf auf und gib ihm und steck rein. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie viele Hände hast du in der Zeit geschüttelt?
Keine Ahnung. Ich bin schon, also es ist jetzt schon auch Teil meiner Aufgabe zu beginnen, nämlich überall vorzustellen, hallo, ich bin der Neue, unsere Fachverbände, die Landesverbände zu besuchen, aber auch in den Ministerien, in den Bundestagsbüros vorstellig zu werden, unsere Bundesfachausschüsse zu besuchen, unsere verschiedenen Gewerke zu besuchen. Also ich war jetzt wirklich viel unterwegs, ne, und deswegen, ich bin gerade in Berlin, werde nachher dann ins Wirtschaftsministerium gehen und danach nach St. Augustin fahren.
Über die Rolle der Politik, da sprechen wir jetzt gleich drüber, da übergebe ich mal an den Frank.
Ja, wenn man aus der Politik kommt, dann ist man ja ein bisschen praxisfern. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der beste Handwerker als Journalist, aber auch gerade Politiker stehen ja immer ein bisschen im Gegensatz zur Praxis. Was hat dich denn mit dem SHK-Handwerk überhaupt verbunden? Oder gab es da überhaupt irgendwas, was sich damit verbunden hat?
Ich muss da kurz in zwei Ebenen antworten. Ich halte es tatsächlich wirklich ein Problem, und ich habe es auch erlebt, dass die Politik sich immer mehr einkapselt. Also es ist wirklich schwierig als Abgeordneter und für Abgeordneter. Man beginnt am Anfang wirklich mit großem Elan, großer Begeisterung. Ja, und ich nehme das alles mit und komm Leute, sagt mir, und für euch gehe ich nach Berlin und wir ändern die Welt. Aber je länger man in diesem Betrieb steckt, desto mehr fängt man an, sich abzukapseln. Und das ist tatsächlich ein Problem, das habe ich auch erlebt, aber da muss man konsequent dagegen halten. Und das Zweite, also ich habe, wie gesagt, ich habe für meine Fraktion eigentlich Bauen und Wohnen gemacht und über Bauen und Wohnen die Gebäudeenergie, und so ist auch der Kontakt zum Zentralverband entstanden, also über dieses epochal gescheiterte Heizungsgesetz, aber auch über die Frage, wie machen wir unseren Gebäudebestand zukunftssicher, demografiefest, Stichpunkt Pflegebad etc. Und da gibt es natürlich Berührungspunkte. Meine tatsächliche handwerkliche praktische Arbeit, die liegt sagen wir mal, in meiner jungen Erwachsenenzeit, da habe ich Möbel ausgeliefert und Küchen aufgebaut. Aber das ist jetzt echt 25 Jahre her.
Ja, jetzt sagt man ja, der Politik insgesamt einen starken Gegensatz zu den Verbänden, zur Organisation nach. Also klar, Lobbyarbeit in Berlin wird natürlich ständig gemacht. Aber wie siehst du da den Seitenwechsel von der Politik in die Verbandsebene?
Muss vorne wegschießen, meiner Wahrnehmung nach, ist alles politisch geworden. Das geht bei den Handwerkerparkplätzen in der Kommune los, über die meinetwegen Bauordnungen auf Landesebene bis zum Heizungsgesetz auf Bundesebene bis zur europäischen Gebäuderichtlinie auf europäischer Ebene. Alles ist politisch geworden. Und meiner Wahrnehmung nach möchte der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima auch etwas stärker politischer werden. Weil wir haben gemerkt, dass im Heizungsgesetz, das hat sich so weit entkoppelt von dem, was sinnvoll ist und vor allem auch in der Kommunikation, war es eine derartige Katastrophe, dass man jetzt auch schaut, dass man politischer auftritt. Und das war eine der Punkte, die ich mitgebracht habe im Bewerbungsverfahren um den Hauptgeschäftsführer, dass ich natürlich die Politik kenne. Man braucht es ja nicht verschweigen, ne? Aber ich habe die Telefonnummern, ich kenne die Namen, man kennt sich persönlich, ich weiß, wie es läuft. Ich habe mal doziert an der Fresenius Hochschule politische Führung. Und da war meine erste Vorlesung immer der Gesetzgebungsprozess, wie er bei Wikipedia steht, also wie er tatsächlich so in unseren Grundgesetz etc. Organisiert ist, und der Gesetzgebungsprozess, wie er tatsächlich stattfindet. Und das sind unterschiedliche Prozesse. Und da ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man auch ein gewisses Insiderwissen mitbringt. Ja, es hat mir im Bewerbungsgespräch nicht geschadet. Sagen wir mal so.
Mich würde jetzt da mal kurz interessieren, nur aus deiner politischen Sicht, wie hast du jetzt den ZVSAK in der Lobbyarbeit dann, wie du noch in der Politik warst, wahrgenommen? Wie sind die aufgetreten, der Verband? Ich glaube, da war ja sehr, sehr viel Arbeit auch schon in den letzten Jahren immer wieder von Verbandsseite notwendig.
Was ich wirklich wertzuschätzen gelernt habe, ist die unaufgeregte, praxisorientierte, pragmatische Art. Wir haben also gerade im Bereich Bauen, Wohnen, wo ich aktiv war, da hast du Mieterschutzbund, da hast du die Vermieter und da knallt ständig aufeinander. Aber der Zentralverband, der war immer sachlich, immer ruhig, immer am Thema organisiert und hat auch immer gesprochen für die Verbraucher, für die Investoren, für die Heizungen modernisieren müssen, für die Bürgerinnen und Bürger. Das war tatsächlich sehr angenehm. Und jetzt muss ich mal sagen, auch als Abgeordneter habe ich gewusst, die großen Herausforderungen in unserem Land, ne, Kampf gegen den Klimawandel, demografischer Wandel, altersgerechtes Wohnen, ohne das SAK-Handwerk wird es nicht klappen. Also ohne die Handwerker werden wir an diesen Herausforderungen scheitern. Und da war der Austausch wirklich immer sehr gut und vor allen Dingen immer sachlich. Und das jetzt müsste ich mich bei meinem Arbeitgeber bedanken. Also vielen Dank dafür.
Das ist aber ein ganz gutes Stichwort. Du machst da eine gute Brücke zu deinem neuen Arbeitgeber. Das klingt jetzt so, ja, du hast den ZVSAK immer als sehr soliden Verband wahrgenommen, immer sehr klar in der Kommunikation, sehr ehrlich. Hat das dann tatsächlich so deinen Wunsch bestätigt, mal beim ZVSAK die Führung zu übernehmen als Hauptgeschäftsführer? Wie lief dieser Prozess? War es tatsächlich ein Bewerbungsgespräch, ein Bewerbungsverfahren?
Ich hatte angefangen im Juli tatsächlich als Dienstleister, als Auftragnehmer für den Zentralverband in der politischen Kommunikation zu arbeiten. Mhm. Weil das gehört soweit auch dazu. Also da, wo mit Fachpolitikern der ZV sehr präsent und sehr sachlich war, gibt es trotzdem noch genug Abgeordneten, denen man erklären muss, was ZVSAK bedeutet, was SHK bedeutet, ne, welche Rolle dieses Handwerk spielt. Also da gibt es tatsächlich noch Aufgaben, wo wir stärker in die Breite gehen müssen. So, und ich habe im Juni, Juli und August für den ZV die politische Kommunikation als Auftragnehmer in Berlin gemacht. Ja, und dann hieß es, wir suchen einen neuen Hauptgeschäftsführer. Da habe ich gesagt, ja, hallo, lass uns drüber reden. Und dann hatten wir, das kann man ja sagen, dann hatten wir das übliche mehrere Gesprächsrunden. Und irgendwann hieß es dann, okay, Föst, wir können es uns vorstellen, wenn du Bock hast. Ich habe gesagt, ja, ich habe Bock, habe meine Frau gefragt und dann haben wir einen Vertrag gemacht.
So einfach kann es dann sein, ne?
Ja, zwischendrin hat es sich nicht so einfach angefühlt.
Aber es hört sich so einfach an bei dir.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen auf die Verbandsarbeit kommen. Ich habe in einer Mitteilung vom ZVSAK gelesen über dich: in allen Funktionen Verband in ein roter Faden, das Interesse daran, Strukturen zu verbessern, Menschen mitzunehmen und Lösungen zu finden. Wie möchtest du nun deine Aufgabe als Hauptgeschäftsführer beim ZVSAK anlegen, für was stehst du und was möchtest du bewegen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Oh, das ist ein sehr großes Thema. Zwei Prämissen vorneweg, die sind mir wichtig vorzuerwähnen. Also die politische Arbeit ist nur ein kleiner Teil meiner Aufgabe beim ZVSAK. Der Zentralverband hat ja viele Aufgaben, Berufsbildungswerk, die Messe, verschiedene Gewerke, Normung. Wir sind hier übrigens auch gerade im DIN-Haus, ich bin gerade beim DIN-Institut. Also der ZVSAK hat neben Politik viele andere Aufgaben. Das ist der eine wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, ich habe schon das Gefühl, dass die SHK-Branche vor einem Umbruch steht. Dass wir durch den Technologiewechsel in der Heizung, aber auch durch neue Herausforderungen im Sanitärbereich, dass wir tatsächlich eine Konsolidierung sehen, einen Umbruch sehen und neue Strukturen sehen. Und das ist das Wichtigste, was der Zentralverband auch leisten muss, diesen Umbruch, diesen Strukturwandel mitzubegleiten. Den Mitgliedern, den Mitgliedsunternehmen, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sagen wir mal, die Tools an die Hand zu geben, die sie brauchen, Stichwort Digitalisierung, auf die politischen Rahmenbedingungen einzuwirken, die uns, sagen wir mal, ein gutes Arbeiten ermöglichen, Stichwort Heizungsgesetz, und generell bei der Normung darauf aufpassen, dass es nicht noch komplexer wird. So, das sind mal die großen Linien. Also wir wollen es für unsere Mitglieder einfacher machen, erfolgreicher SAK-Unternehmer zu sein. Das ist so mal die große rote Linie.
Das war jetzt schon so ein bisschen so reingespielt, aber jetzt in dieses Thema Herausforderungen und Schwerpunkte. Was mich vielleicht noch ein bisschen interessieren würde, dein Stil oder wie ist deine Herangehensweise, wie du deine Aufgaben bewältigst? Gibt es da irgendwas, was dich auszeichnet oder was so ein Merkmal ist von dir?
Ich bin jetzt in der Phase, ich muss noch lernen. Das kann ich nicht wegleugnen. Ich sitze jeden Tag mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, mit den Referenten. Ich besuche die Unternehmen, ich besuche die Fachverbände. Was erwartet ihr, sagen wir mal, an Politik, an Rahmenbedingungen für das SAK-Handwerk? Was sollen wir leisten? Also ich sammle gerade Wissen auf. Und dieses Wissen strukturiere ich. Ich habe so ein dickes Hausaufgabenbuch. Da kommen die verschiedenen Aufgaben rein. Und dann entwickeln wir, und das ist vielleicht ein Punkt, der mir wichtig ist, dann entwickeln wir in Ruhe und unaufgeregt eine Strategie. Ich glaube, der Zentralverband muss sich fokussieren. Wir machen gerade wirklich sehr, sehr, sehr viel. Wir sind in sehr vielen Gremien, in sehr vielen Organisationen, in sehr vielen Normungen. Ich glaube, wir müssen uns stärker fokussieren. Was mir wichtig ist, wir müssen auch stärker, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die Digitalisierung im Handwerk vorantreiben. Noch ist die Auftragslage sehr gut, aber ich nehme schon wahr, dass der Druck von allen Seiten kommt. Neue Marktteilnehmer, neue Rahmenbedingungen, neue, ich sag mal, Qualifizierungsnotwendigkeiten. Und das ist, da werden wir liefern müssen als ZV.
Ich würde ein bisschen weg vom Verband eher ein bisschen direkt in die Branche hineinleuchten und ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage eingehen. Wie würdest du die denn einschätzen? Also mit Badsanierung, wenn ich das sehe, wer das alles macht und mit wer sich alles neue Heizung einbaut und so weiter, würde ich sagen, müsst ihr doch vor Arbeit eigentlich umkommen, oder? Beziehungsweise die Betriebe.
Jein. Also wenn man sich anschaut, wie viele Heizungen saniert oder verbaut wurden in den letzten Monaten, dann ist es kein gutes Jahr. Da hatten wir deutlich schon bessere Jahre, sind vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur das Betriebswirtschaftliche der Unternehmen sich anschaut, sondern auch die große Aufgabe im Kampf gegen den Klimawandel. Wir sind weit davon entfernt, das zu verbauen, was wir verbauen können und das, was wir verbauen müssten, also modernisieren müssten bei Heizungssystemen. Ähnliches gilt auch im Sanitärbereich. Der Neubau ist immer noch mau im Hochbau. Und die Sanierungsquote ist auf ein epochales Tief oder ein episches Tief gesunken. Also wir haben da schon Themen vor uns, die, ja, weiß nicht, also hier in Berlin regnet es gerade, also man würde sagen, es sind Wolken am Himmel. Die Auftragslage ist noch okay, ne? Die ist nicht gut, die ist nicht super, die ist noch okay. Die Betriebe haben noch zu tun, aber man sieht, wenn man ein bisschen in die Ferne schaut, dass da große Probleme auf die Branche zukommen. Dazu kommen neue Marktteilnehmer, ne? diese großen Franchise-Systeme, diese großen Vereinfacher, die sich die Rosinen rauspicken. Ich weiß, ich darf gar nicht so sehr lästern, ich muss ein bisschen politisch korrekt bleiben, aber wir sehen schon, ich sag mal, einen neuen Verteilungskampf, insbesondere beim Thema Heizung. Und darauf müssen wir reagieren. Mhm.
Wie erklärst du dir das, dass das so ein bisschen eingebrochen ist? Hat das Thema Wärmewende bzw. Klimaschutz gerade keine Chance?
Ich glaube, es ist Common Sense, aber zumindest ist es auch meine Meinung. Die Diskussion um das Heizungsgesetz war eine Katastrophe. Also das Heizungsgesetz der Ampel. Ne? Jetzt geht es ja wieder weiter mit der Diskussion um das Heizungsgesetz. Also wirklich grundsätzlich festgestellt, wenn wir es mit dem Kampf gegen den Klimawandel ernst meinen als Gesellschaft, dann müssen wir was im Heizungskeller tun. Also das Heizungsgesetz, inhaltlich, klar, das ist zu komplex und hast du nicht gesehen, aber inhaltlich, dass man sowas macht, war richtig. Aber die Art und Weise, wie man das gemacht hat, die Diskussion, wie man die Leute auf die Palmen getrieben haben, ne, dass sich die regierungstragenden Parteien, und da war ich auch nicht unschuldig, sich nur noch über die Bild-Zeitung miteinander unterhalten haben, das war eine Katastrophe. Und diese Diskussion, Aufregung um das Heizungsgesetz hat tatsächlich die Bereitschaft für den Klimawandel, was zu tun in der Gesellschaft, massiv, massiv geschwächt. Und das spüren wir jetzt, das baden wir jetzt aus. Und wenn es jetzt weitergeht, wenn ich mir einen Wunsch anmerken darf, Schwarz und Rot fangen an, die Fehler zu wiederholen, die die Ampel gemacht hat. Jetzt geht wieder Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU im Bundestag, hat jetzt wieder im Fernsehen zu Protokoll gegeben, ja, das Heizungsgesetz muss weg. Mein Landesvater Markus Söder sagt immer, die Förderung muss weg. Was wir brauchen, ist Ruhe und Verlässlichkeit. Also man kann das optimieren, man muss es auch optimieren. Aber wir müssen endlich mal aufhören, in diesen absoluten Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Ebenen zu diskutieren, sondern das mal in Ruhe abarbeiten. Und zwar so, dass die nächste Regierung nicht wieder rangeht. Weil sonst kriegen wir nie Rio. Also, sorry, ich bin jetzt weit ausgeholt von Ihrer Frage. Also der Punkt ist, das Heizungsgesetz hat massiven Schaden ausgelöst. Gar nicht wegen der Inhalte, sondern eher wegen der Art und Weise, die uns jetzt noch auf den Füßen fallen.
Da möchte ich ja mal kurz reingehen, Max, bevor du deine Frage stellst, weil jetzt denke ich mir, du warst jetzt jahrelang in der Politik tätig, du warst mit beteiligt bei diesen Prozessen rund um das GEG, um das Heizungsgesetz, und jetzt sagst du, jetzt werden die gleichen Fehler wieder gemacht. Warum bringt das die Politik in Anführungszeichen, warum bringt das die Politik nicht hin, sich da mal zusammenzusetzen mit Experten, vielleicht auch zu sprechen und da wirklich mal ein tragfähiges Konzept zu entwickeln? Das ist jetzt eine Frage, wo ich mir denke, ja, die haben unsere Hörer, die Handwerker und Handwerkerinnen, die Unternehmensinhaber, die fragen sich, warum schaffen die das in Berlin nicht?
Ja, ich glaube, das Problem beim Thema Heizung oder beim Thema Heizungsgesetz, es ist einfach populistisch einfach. Ich kann ganz einfach sagen, die in Berlin, die sollen euren Heizungskeller in Ruhe lassen. So, und ich werde dann abgedruckt. Ich kriege da Titelseite, ich kriege Medienreichweite, ich werde abgedruckt und ich habe vor allen Dingen auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, genau! So, und dann kommen eben die ganzen Scharfmacher von ganz rechts oder auch bei uns in Bayern, die Freien Wähler, Hubert Aiwanger, die dann nochmal draufgehen. Und dann kommt ein Reflex in der Politik, der drückt eher die Angst bringt die Angst zum Ausdruck. Mist, wenn der das sagt, kriegt der meinen Wähler. Also muss ich es auch sagen. Da kann man lang drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ich habe da meine großen Zweifel. Aber das ist der Mechanismus, der gerade funktioniert. Es ist ganz einfach, dieses Heizungsgesetz zu bewerten, eine Forderung aufzustellen, und man kriegt jedes Mal Reichweite. Und ein Politiker, der nimmt Reichweite gerne mit.
Also es ist alles populistisch irgendwie, wenn es um dieses Thema geht.
Ja, schon. Also mir wäre es am allerliebsten, es äußert sich in der Öffentlichkeit gar niemand mehr. Wir setzen uns in einen Raum, völlig egal, wie lange es dauert, Tage, Wochen, Monate. Und am Ende haben wir ein Gesetz, das das politische Ziel erfüllt, Kampf gegen den Klimawandel, das die Bürgerinnen und Bürger nicht überfordert, von dem die Praktiker sagen, ja, so können wir es machen. Und die Heizungsindustrie sagt, okay, Geräte stehen bereit, wir fangen an. Aber das passiert ja nicht, weil es einfach immer wieder an die Öffentlichkeit gezogen wird und immer wieder, jetzt auch in den Spardebatten, ne, dann kommen auch falsche Zahlen. Dann heißt plötzlich 17 Milliarden Euro für die Heizungsförderung, stimmt schlechtweg nicht. Es ist einfach immer wieder populistischer Reflex da, dieses Heizungsgesetz auszuschlachten. Und das schadet dem Heizungsgesetz.
Ja, das hat jetzt da von meiner Seite die Frage, was ich mir vorgestellt habe, also war wohl das Thema die 500.000 eingebauten Wärmepumpen pro Jahr, ne? Wie da der Standpunkt gewesen wäre oder die Sichtweise auf das GEG, also das, aber da war jetzt schon einiges dabei, aber es ist schon natürlich relativ heftig, wenn man sagt, wir wollen 500.000 einbauen, das Handwerk richtet sich darauf aus, die Industrie richtet sich darauf aus, dass sie liefern kann, und dann wird das abgewürgt. Ich kenne ein Statement vom Habeck, wo er dann gesagt hat, ja, es gibt falsche Informationen, dass Wärmepumpe im Altbau nicht geht und deswegen würden Wärmepumpen nicht verkauft werden, wo ich sage, das sind dann auch noch Argumente, die dem Fachmann sehr extrem wehtun. Also.
Ja, aber genau, das ist ja das Nächste. Dann fühlen sich Politiker berufen, Aussagen der Praxis zu treffen, die sie gar nicht treffen können. Weißt du, wir hatten es ja vorhin, ich bin jetzt ein Externer, ich habe keine Lehre in einem unserer Gewerke gemacht, ich habe noch nie eine Heizung eingebaut. Ich nähe mich so einem Thema theoretisch, und dann kann ich nicht sagen, ich weiß, wie es geht und im Altbau geht's immer, und das ist nicht die Aufgabe der Politik. Die Aufgabe der Politik ist, die Rahmengesetzgebung zu machen. Und dann kommen die Praktiker, und setzen es um. So wäre es eigentlich richtig. Und Einsatz zu den 500.000. Also ich meine, die Zahlen variieren ja, aber wir brauchen so roundabout 19 Millionen Heizungsgeräte müssen saniert werden oder modernisiert werden bis 2045, damit wir CO2-neutral werden. 19 Millionen. Mit 500.000 im Jahr braucht man dafür 38 Jahre. Also auch dieser Habecksche Plan, der ist ja eigentlich auch schon nicht geeignet. Und je länger wir da rumdoktern, desto sicherer wird die Gesellschaft scheitern an diesem Heizungsgesetz. Dabei bräuchten wir Ruhe und wir im Handwerk könnten es. Und wir wissen auch, dass die Industrie die Kapazitäten hat.
Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also der Wärmepumpenverband warnt ja davor, das Gebäudeenergiegesetz radikal zu reformieren. Speziell auch davor, den Paragraphen 71, der ja bekanntermaßen so ein bisschen der Knackpunkt ist, zu streichen. Wie ist denn euer Standpunkt dazu?
Die Zweifel, ob man das Heizungsgesetz einfach streichen kann, rein juristisch, die sind berechtigt. Also das einfach rauszunehmen, da wird man wahrscheinlich gegen unsere eigene Klimaschutzgesetzgebung verstoßen und vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene kommt ja die europäische Gebäuderichtlinie, die ja auch Vorgaben macht. Also einfach zu sagen, wie Spahn sagt, wir streichen das Heizungsgesetz, das wird nicht funktionieren. Man kann, also ich glaube, man muss sogar ans Heizungsgesetz ran. Also auch unsere Position, der 71er, der ist schon extrem komplex. Der geht ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis O, ne? 71.1, 71.2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Also Wahnsinn. So, und dazu sagen, man vereinfacht es. Man lässt übrigens dann auch alles gelten, sowohl im Regelungsrahmen als auch in der Förderung, was CO2 spart. Da diskutieren wir intern ein bisschen, kann man halt auch offen sagen. Ich tue mir schwer damit, dass die Verwendung erneuerbaren Energien genutzt wird, um CO2 zu sparen. Aber unser eigentlicher Fokus ist ja CO2. Also müsste alles eigentlich angerechnet werden, das irgendwie dazu hilft, CO2 zu sparen. Maßnahmen an der Hülle, Maßnahmen am Heizgerät, digitale Steuerung. Dahin müsste man es eigentlich drehen. Das wäre zumindest unser Wunsch. Aber ne, bevor wir zum konkreten Inhalt kommen, ich wiederhole es, weil hoffentlich auch irgendjemand aus der Politik hier zuhört, macht's leise, macht's verlässlich und macht's mit den Praktikern und nicht über die Medien und über die Inhalte, das kriegt man hin, da bin ich wirklich guter Dinge. Im Endeffekt, das Handwerk steht bereit. Je einfacher der Regelungsrahmen, desto besser ist es, den Kundinnen und Kunden zu erklären, aber auch, wir kommen auch mit komplexen Systemen zurück. Einfacher wäre natürlich besser. Wir kommen auch mit komplexen Systemen zurecht, aber einfacher wäre besser.
Jetzt ist ja auch viel von Technologieoffenheit die Rede. Also wird dann propagiert, ja, dass man bestimmte Systeme eben noch länger erhalten soll, Gasbrennwert oder ähnliches, auch Hybridsysteme und so weiter. Aber ist es denn sinnvoll, sowas zu propagieren, wenn man in eine bestimmte Richtung will? Also wenn man wenn man seine CO2-Bilanz auf Null fahren will, ist das sinnvoll in diesem Zusammenhang? Sollte man da in die Richtung weiterarbeiten?
Ich glaube, und dann können Sie mich auch wieder wegjagen, also ich glaube, wir müssen mit der Technologiedebatte aufhören. Weil, weißt du, sonst wir haben es beim Heizungsgesetz ja auch gemerkt, ne? Plötzlich wird nur noch über die Wärmepumpe diskutiert, aber nicht darüber, ob man CO2 spart oder nicht. Deswegen wäre ein Fokus auf CO2 und alles, was CO2 spart, ist okay. Da wäre, dieser Fokus würde dazu führen, dass wir aufhören, über Technologien zu sprechen. Und de facto, es geht ja auch gar nicht um die Frage, welche Technologie verbaut ist, sondern es geht um die Frage, wie viel CO2 ist in dem Brennstoff, das ich dafür nehme. Strom gilt bei uns als CO2-frei. Wir haben Beimischungen in Gasnetzen, die möglich sind. Also die Debatte um die Technologie verstellt, glaube ich, die Sicht auf das eigentliche Problem. Aber wir können, ne? Also jetzt, ich kann nur jeden, also kann jeden davor warnen, jetzt nochmal neue Öl- oder Gaskessel zu verbauen, ist meine persönliche Meinung. Also wenn, dann braucht man, wenn man jetzt einen neuen Gasbrennwertkessel nutzt, braucht man eine Idee, wie man in den nächsten 30 Jahren damit umgeht. Ich verstehe jeden Kunden, der sagt, ich kenne das, es funktioniert, ich will das, das ist auch vollkommen legitim. Und wir als Handwerker wissen dann natürlich auch dir, also wir erfüllen den Kunden ihren Wunsch, ist ja klar. Aber es ist auch die Pflicht der Handwerker zu beraten, hör mal zu, mit der Gesetzgebung in den nächsten 30 Jahren oder in den nächsten 25 Jahren wird es schwierig mit Gas.
Ja. Um dieses Thema einmal abzurunden, du kennst jetzt beide Seiten, die politische Seite, die Handwerksseite im Verband. Und du hast es eben auch schon angedeutet, mit Ruhe und eine Sicherheit arbeiten und eine Sicherheit auch nach außen tragen. Vielleicht kannst du es konkret nochmal zusammenfassen. Wie möchtest du jetzt in deiner Aufgabe als Hauptgeschäftsführer dafür sorgen, dass diese Heizungsdebatte nicht mehr so hoch gekocht wird, sondern dass man da wirklich, dass die Betriebe bald Sicherheit haben, dass die Kunden letztendlich Sicherheit haben. Hast du konkrete Ideen, konkrete Stellschrauben, die du angehen möchtest?
Also jetzt wirklich sehr platt formuliert, wir putzen gerade Klinken. Wir gehen von Tür zu Tür, von Abgeordneten zu Abgeordneten, von Ministerialbeauftragten zu Ministerialbeauftragten und platzieren unsere Punkte. Wir halten uns in der Öffentlichkeit auch zurück. Wenn Medien die Meinung des Handwerks fragen, dann bekommen sie die Meinung natürlich, aber wir gehen jetzt nicht nach draußen und sagen, Gott, was erzählen die denn für einen Mist? Das machen wir nicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche die große Wärmekonferenz. Bund Deutscher Heizungsindustrie, der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima und der Großhandel lädt nochmal alle Multiplikatoren der, sagen wir mal, Gebäudetechnik, Heizungsbranche in Berlin ein zur Diskussion mit Politikern. Und da werden wir auch sehr konkret auf verschiedenen Panels, wie es ja neudeutsch heißt, auf verschiedenen Panels diskutieren, was die konkreten Maßnahmen sein müssen, damit es auch funktioniert. Und da werden wir übrigens auch über die kommunale Wärmeplanung sprechen müssen, aber jetzt ist es wieder ein anderes Thema.
An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Wir haben jetzt den 22. Oktober und wir wollen passend zum Thema einen kurzen Nachbericht zur Deutschen Wärmekonferenz einstreuen. Daniel, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und Bundesbauministerin Verena Huberts haben ja kurzfristig abgesagt. Darüber haben alle Verbände dann auch ausführlich berichtet. Wie kam das bei euch an?
Man muss es offen sagen, es war eine herbe Enttäuschung. Die gesamte Branche war versammelt. Also die Wärmekonferenz war bumsvoll, wie wir in Bayern sagen würden. Ne? War wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft. Es war die gesamte Branche da und wir brauchen Antworten. Ne? Wenn wir jetzt weiter eine Hängepartie haben beim Heizungsgesetz, immer wieder Debatten über die Förderungen, dann kippt das irgendwann. Dann wird aus schlechter Stimmung schlechter Umsatz und wir verlieren Arbeitsplätze und wir verlieren Produktivität. Und deswegen war die Erwartung sehr hoch an die beiden Ministerinnen. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt haben beide abgesagt, Frau Reiche noch etwas kurzfristiger. Das hat tatsächlich zu viel Gesprächsstoff auf der Konferenz geführt.
Also das Thema hat ja eine, ich sag's mal, defensiv gewisse Relevanz. Es geht um die Energiepreise, es geht um die Frage der Energieversorgung insgesamt, es geht um die kommunale Wärmeplanung. All diese Fragen, die sind ja ungeheuer wichtig. Unterschätzt die Politik immer noch die Bedeutung der Branche oder wie ist das?
Ich glaube, aus den Erfahrungen, die die gescheiterte Ampel mit dem Thema gemacht hat, oder anders formuliert, wegen der Erfahrungen, die die Ampel mit diesem Thema gemacht hat, ist die Politik relativ zurückhaltend. Ich vermute, das ist jetzt meine Vermutung, in der Politik wird das nicht als Gewinnerthema wahrgenommen. Und deswegen war es mir auch wichtig, auf der Konferenz klarzumachen, hier geht es nicht nur um Klimaschutz. Klar, der Klimaschutz ist wichtig und wir bekennen uns zu den Zielen, wir kriegen es auch hin. Aber hier geht es um eine extrem relevante wirtschaftliche Kraft. Hier geht es um Arbeitsplätze, um Milliarden Umsatz, um zehntausende Kundenkontakte jeden Tag. Und wenn man jetzt beim Heizungsgesetz vorsichtig ist, dann muss man anerkennen trotzdem, dass es hier ein wirtschaftliches Thema ist, dass wir bei den Schwierigkeiten, in der die deutsche Industrie steckt, aber auch nicht verkennen dürfen, dass wir auch im Handwerk Themen haben. Und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass es in der Politik noch nicht so angekommen ist, wie wirklich es kurz vor knapp ist. Also wenn jetzt nicht bald was geschieht, dann werden wir Kapazitäten abbauen. Und Kapazitäten abbauen ist der geschönte Begriff für Entlassungen. Im Handwerk weniger schlimm als in der Industrie, aber trotzdem, auch im Handwerk, trübt sich die Situation massiv ein.
Kann es auch sein, dass die Politik sowas wie einen kleinen Paradigmenwechsel wieder vorgenommen hat? Im Gegensatz zur Ampel, wenn ich sehe, dass Frau Reiche zum Beispiel wieder mehr Gaskraftwerke installieren will, also will man weg von dem Klimathema?
Also definitiv ist das Klimathema nach hinten gerutscht. Das muss man einfach so feststellen. Das war auch Teil des Wahlkampfes und anstatt in diese Richtung zu gehen, wir nehmen die Bürgerinnen und Bürger mit, anstatt zu sagen, okay Leute, ich weiß, das mit dem Ampelgesetz, mit dem Heizungsgesetz in der Vorgängerregierung ist schlecht gelaufen, aber wir haben doch keine andere Chance, als im Kampf gegen Klimawandel weiterzuführen. Also wollen wir das zusammen mit euch machen, aber anstatt das zu sagen, duckt man sich lieber weg und ja, nimmt einfach den Fuß vom Gas. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ne, man bremst eher ein bisschen. Man bremst eher ein bisschen beim Thema Klimawandel. Und das hat eine wirtschaftliche Komponente, die mittlerweile problematisch ist. Es hat aber auch eine Komponente bei der Frage, erreichen wir die Ziele überhaupt noch? Beziehungsweise je länger wir warten, desto schwieriger wird dann tatsächlich auch das umzusetzen, was umgesetzt werden muss.
Ihr habt jetzt ein Forderungspapier übergeben, zwar nicht an die Ministerinnen, sondern an den Staatssekretär Stefan Ruhenhoff. Darin steht unter anderem, ich lese jetzt nicht alles vor, aber Klarheit schaffen, Modernisierung beleben, Förderung sichern, Energiepreise stabilisieren und strategische Ausrichtung festlegen. Wie optimistisch bist du, dass dieses Forderungspapier die richtigen Personen erreicht und dass dann letztendlich auch mehr passiert als dieses Papier entgegennehmen und mal in die Akten abheften? Also wie können wir das in die Praxis tatsächlich übertragen? Wie optimistisch bist du da?
Also wir schreiben das ja nicht auf, damit wir ein Foto machen können. Wir schreiben das auf, weil wir formulieren, was sich ändern muss. Und ich muss zugeben, es ehrt den Staatssekretär Ruhenhoff, dass er da war. Also Respekt dafür, es war auch kein einfacher Auftritt. Ich muss sagen, also ne, immerhin war er da, das ehrt ihn. Aber es muss was draus kommen. Wir gehen mit dem Papier jetzt natürlich in Berlin durch jede Tür, drücken es jedem in die Hand, machen nochmal deutlich, wie dringend es ist, dass wir jetzt Klarheit brauchen. Ne, auch, es ist ja auch für die Branche okay, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Autogipfel, dann machen wir Bürgergeld, dann machen wir Investitionsturbo und dann machen wir Heizungsgesetz. Ne, also ein Zeitplan würde ja auch schon helfen. Aber diese endlose Hängepartie und dieses Reingequake von populistischer Seite, dass das jetzt alles abgeschafft werden muss, das hilft nicht. Das verunsichert die Kundinnen und Kunden, das verunsichert die Unternehmerinnen und Unternehmer und es hilft weder dem Klimawandel noch dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das ist Mist.
Bei der Deutschen Wärmekonferenz wurde jetzt klar, Handwerk, Industrie, Handel stehen bereit, um die Wärmewende tatsächlich umzusetzen. Der Präsident Michael Hilpert spricht von 1 Million Heizgeräte, die in den nächsten Jahren oder die pro Jahr in den nächsten Jahren verbaut werden müssten und die Branche steht dafür bereit. Ist das das Positive, was man von diesem Wärmegipfel von dieser Wärmekonferenz jetzt mitnehmen kann? Oder wie definierst du es für dich persönlich?
Also die Fachdebatten waren alle extrem hochwertig und waren tatsächlich auch kurzweilig und unterhaltsam. Also die, wenn man jetzt mal die politische Top-Ebene weglässt, waren die Debatten gut und die Botschaften auch gut. Stimmung nicht so gut, aber das Handwerk steht bereit, der Handel steht bereit, die Industrie steht bereit. Und deswegen ist das schon auch das klare Signal an die Politik gewesen, wir können's. Wir können es. Ne, wenn wir ernst meinen mit der Modernisierung von Heizung, von Heizsystemen, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, aber der BDH spricht von 19 Millionen Heizgeräten, die modernisiert werden müssen bis 2045. Wenn wir da nur Habecks Ziel von 500.000 im Jahr nehmen, sind es 38 Jahre. Ja? Also da hat Herr Hilbert schon recht. Also wir müssen deutlich an Fahrt aufnehmen. Und dafür brauchen wir jetzt mal die klaren Rahmenbedingungen aus der Politik, damit die Bürgerinnen und Bürger wissen, woran sie sind, damit die Handwerker und Handwerkerinnen wissen, wie sie beraten müssen und die Industrie dann tatsächlich auch die Bänder wieder anschmeißt. Und diese Klarheit, die ist dringend notwendig.
Daniel, herzlichen Dank fürs Update und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit der eigentlichen Podcast-Folge. Viel Spaß.
Ja, ich sehe auch so eine weitere große Herausforderung. Entwicklung des Produktionsstandorts Deutschland. Hersteller verlagern zunehmend ihre Produktionen ins Ausland, auch im SAK-Bereich. Was kann man tun, dass jetzt der Deutschland als Produktionsstandort wieder attraktiver wird? Wo müsste man da ansetzen oder was wären da Punkte für dich, wo man sagt, das ist ganz wichtig wieder?
Ja, das ist die vielbeschworene Wettbewerbsfähigkeit Deutschland. Das sind die großen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja unser Bundeskanzler Friedrich Merz und übrigens auch der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, immer richtig formuliert. Unsere Arbeit ist zu teuer, die Bürokratie ist zu hoch, die Abgaben sind erdrückend, ne, und bei der Frage nach Forschung und Entwicklung hält sich der Staat zu sehr zurück. Also ich wir können es gern durchdeklinieren, was genau ich meine, aber das sind die Wettbewerbsfähigkeiten in Deutschland. Wir müssen die Wirtschaft entlassen, müssen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen. Ich meine, soweit gehört ja auch, ich muss eine neue Heizung bezahlen können. Ja, also wir achten ja auf die Kosten, aber wenn ich nichts in der Tasche habe, weil die Inflation, Steuern, die Sozialisierungssysteme alles wegfressen, dann fehlt da auch das Geld. Und das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber das ist die wichtigste Aufgabe, die die Regierung im März hat. Es war der Herbst der Reformen angekündigt. Offiziell will jetzt in der Regierung das Wort keiner mehr verwenden. Aber wir sehen schon auch, ne, wenn Herbst der Reformen nicht kommen, dann gibt es einen Winter der Enttäuschungen und ein Frühjahr der Tränen. Also es gibt Bereiche in Deutschland, da ist die Wertschöpfung wirklich am Kipppunkt. Und wenn die Regierung da jetzt nicht schnell reagiert, dann wird es echt duster.
Jetzt also ein Stichwort, was ich aufgreifen möchte, das war von dir angesprochen, der Bürokratieabbau. Welche Verbesserungen siehst du eigentlich für das SAK-Handwerk? Was ist notwendig, dass man den Handwerkern die Arbeit, das tägliche Geschäft erleichtert? Du selbst hast schon davon gesprochen, dass es bessere Rahmenbedingungen braucht. Wo könnte man da ansetzen oder was wäre einfach das Wichtigste einmal, um da wirklich einen Bürokratieabbau einmal einzuleiten? Ja?
Also die ganzen Aufzeichnungspflichten, die sind ja mittlerweile völlig absurd. Und auch so kleine Sachen wie die ganzen Beauftragten. Ne? Du brauchst ja den Leiterbeauftragten, den Brandschutzbeauftragten, den Technikbeauftragten, die Arbeitsplatzsicherheit, die psychologische Arbeitsplatzüberprüfung. Also wir haben so viele Nebenregelungen noch, wo ein Chef oder ein Meister sich gar nicht um seine eigene Aufgabe kümmern kann, sondern irgendwelche Zettelchen für irgendwelche Organisationen und Ministerien ausfüllt. So, das muss alles weg. Und dann natürlich die sozialen Sicherungssysteme, also Rente und Pflege, das fliegt uns um die Ohren, epochal. Und das muss geregelt werden. Wir können so nicht weitermachen. Ja? So, weil auch also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gute Arbeit leisten, sollen gutes Geld verdienen. Aber wenn sie 50% für alles Mögliche an den Staat geben, dann wird es auch irgendwann zu teuer für den Arbeitgeber, die Leute zu bezahlen.
Das ist jetzt die politische Seite. Was können die Betriebe denn selbst noch tun? Also du bist jetzt Kommunikationsexperte. Müssen die Betriebe sich besser verkaufen nach außen, um auf dem Markt stärker zu stehen? Oder fehlt es an der Digitalisierung? Wie ist da deine Einschätzung?
Also was immer richtig ist, was natürlich auch in den Fachverbänden, in den Innungen auch vom Zentralverband angeboten wird, Weiterbildung, Fortbildung, wird ja schon sehr stark angenommen. Wenn man mal überlegt, was das Handwerk bereits geleistet hat, ne? Vor 20 Jahren wurden so gut wie keine Wärmepumpen verbaut. Jetzt kann die Breite der SAK-Handwerker auf ganz hohem Niveau Wärmepumpen installieren. Und dazwischen stehen ja intensive Schulungen und Weiterbildung. Also das ist tatsächlich eine ganz wichtige Aufgabe, auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, dafür zu sorgen, dass da weitergebildet wird, die Angebote sind da. Persönlich, aber das ist jetzt ein leicht arroganter Satz von einem Außenstehenden, ich denke, wir müssen auch stärker in der Digitalisierung arbeiten. Wir müssen stärker Prozesse automatisieren, auch sagen wir mal, moderne Prozessketten aufbauen, wie man sie mittlerweile von großen Unternehmen kennt. Ein Kunde heutzutage, der sagt, okay, ich stelle um, ne, ich will eine Wärmepumpe, ich will Photovoltaik, ich will einen ordentlichen Speicher, der möchte das eigentlich nicht mit unterschiedlichen Gewerken koordinieren, der will eigentlich zu einem gehen. Und das ist auch eine Aufgabe für unser klassisches SAK-Handwerk, da etwas mehr sich zu fragen, wie man einfach Dienstleistungen am Kunden orientieren kann. Aber bitte, das ist jetzt ne, von einem Hauptgeschäftsführer eines Verbandes leicht formuliert. Ich weiß, dass der Kampf in einem Unternehmen schwierig ist. Aber wir versuchen zumindest zu unterstützen, solche Angebote zu machen.
An der Stelle noch eine Zwischenfrage. Das Thema künstliche Intelligenz ist auch im Handwerk gerade ein großes Ding. Da kommt man nicht dran vorbei. Es gibt unfassbar viele Anwendungen, auch für kleinere Handwerksbetriebe, wie man Prozesse vereinfachen kann, effizienter gestalten kann. Gibt es da seitens ZVSHK auch spezielle Infos, spezielle Weiterbildungen, Empfehlungen an eure Fachbetriebe?
Also persönliche Empfehlung, man muss es ausprobieren. Nicht gleich ne, 10.000 investieren, aber zumindest mal mit rumspielen. Und auch das kann man ja sagen, die Geschäftsführer der Fachverbände des SAK-Handwerks und der Zentralverband, wir setzen uns dreimal im Jahr zusammen und diskutieren Themen. Die nächste Hauptgeschäftsführer, die nächste Geschäftsführerkonferenz nächsten Monat hat im Schwerpunkt genau diese Frage nach KI-Anwendungen. In meiner Vorstellung stellen wir so ein Best-Case-Shelf zusammen, wo man sagt, okay, diese Lösung kann das, das haben wir getestet, das haben wir getestet, das haben wir getestet. Liebe Mitgliedsunternehmen, schaut euch das mal an, vielleicht hilft euch das ja. Das ist so eine Dienstleistung, die wir als ZV erbringen könnten.
Du hast es eben angesprochen, den täglichen Kampf in den Betrieben. Ein Problem, was dazu gehört, ist der Fachkräftemangel, der den Chefs natürlich täglich aufs Gemüt drückt. Welche Strategien hat denn der Verband dagegen?
Ja, wir haben unsere sehr große Kampagne Zeit zu starten, wo wir sehr stark an die Auszubildenden rangehen. Und es läuft eigentlich ganz gut. Also die Ausbildungszahlen, die sind jetzt nicht mega Oberhammer super gut, aber die sind stabil mit einem leichten Tendenz nach oben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und die Fort- und Weiterbildung läuft auch, wie angesprochen, plus zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, dem ZDH, haben wir tatsächlich auch Projekte, die in Südamerika oder in Afrika auch Fachkräfte ausbilden dort, mit Deutschkursen versuchen und dann versuchen, nach Deutschland zur Fachkräftelücke zu bringen. Das funktioniert aber tatsächlich momentan nur überschaubar gut. Aber an diesen drei Stellen packen wir an. Ne, auszubildende Nachwuchs, Weiterentwicklung, Fortbildung und tatsächlich Anwerbung von Fachkräften aus nicht-europäischen Ländern.
Mhm. Daniel, wir gehen in einen kleinen Schlussblock und schauen ein bisschen allgemeiner noch auf dieses Jahr, auf die Branche, machen einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr. Es sind zwar noch ein paar Wochen bis Jahresende und wir haben es jetzt im Laufe des Interviews auch schon gehört, wie du die Lage einschätzt. Fass es doch trotzdem gerne einmal zusammen. Was glaubst du, wo landet das SHK-Handwerk, die SHK-Branche am Jahresende? Was wird man über Jahr 2025 sagen?
Also mein Wunsch ist, dass die Handwerkerinnen und Handwerker sagen, es war okay. Das ist mein Wunsch. Wir wissen, dass es nicht gut wird und wir hoffen, dass wir Weichen stellen können für 2026 und 2027. Also ich Hoffnung ist, es war okay. Wir sehen, dass das Thema Bad auch, sagen wir, mit einer stärkeren Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern, ne, Umbau zum Pflegebad, wir werden älter, wir wollen länger zu Hause bleiben, dass dieses Thema eigentlich ganz gut funktioniert. Das Thema Heizung ist nach wie vor wahnsinnig schwierig und deswegen hoffe ich, dass wir unterschnitt ein okayes Jahr haben werden.
Okay, und mit Blick auf 2026, ich habe vor ein paar Folgen mit Hans-Arno Klöb von Querschießer gesprochen. Er prognostiziert ein Wachstum von ungefähr 4% fürs Jahr 2026, sieht also einen leichten Aufschwung. Siehst du das auch?
Ja, wobei 4%, ich meine, ist gar nicht so wenig, ne? Wenn man sieht, dass Deutschland so um 0, irgendwas vielleicht wächst, ist 4% recht ordentlich. Also ich sehe das nur, wenn die Politik die Hausaufgaben macht. Anders kann ich es nicht sagen. Wenn wir Ruhe im Heizungsgesetz bekommen, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland besser werden und wenn vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, wir kommen aus der Krise raus, wir investieren wieder. Ne? Wir kaufen Möbel, wir gehen an die Heizung ran, wir machen die Gebäudehülle. Also dann können wir Wachstum hinbekommen. Die Kapazitäten werden da. Ne? Also noch haben wir Auslastung, aber wie vorhin erwähnt, es zeigt sich, dass noch mehr gehen könnte. Und ja, also 4%, ich halte es für optimistisch, bedingt, dass die Politik liefert.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Daniel, wenn du dir für das SHK-Handwerk eine Sache wünschen könntest, was wär's?
Macht weiter wie bisher und freut euch auf neue Sachen. Seid offen, ne? Wir hatten KI, Automatisierung, neue Kundenansprachen. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Aber ansonsten, das SHK-Handwerk, das ist schon eine geile Truppe. Es ist so. Also ich hab tatsächlich noch keinen unsympathischen Handwerker getroffen. Es ist aus unserem Gewerk. Es ist einfach eine geile Truppe. Deswegen, ne, bleibt wie ihr seid, aber seid offen für Neues.
Hey, das sind die perfekten Worte für den Schluss. Da möchte ich gar nicht mehr viel sagen, außer danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns dreien hier ein bisschen zu podcasten. Wir wünschen dir ja immer noch einen guten Start beim ZVSHK und in dieser Branche. Ganz viel Erfolg und ja, dass wir weiter an diesem geilen Handwerk arbeiten, na, dass die Branche weiter erfolgreich sein wird. Danke dir, Daniel, und alles Gute.
Gerne, vielen Dank.
Alles Gute und danke dir.
Auch vielen Dank und ja, nächste Woche sehen wir uns in Berlin.
Bin dann auch vor Ort. Mach's gut, ciao.
Danke.
Servus.
Das war's mit der SHK-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.